Der Herr gebe uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. Liebe Gemeinde, die Predigt für den heutigen Sonntag würde ich einfach mal nennen, ey, nicht ohne meinen Gott. Und bevor ich einsteige, lese ich uns den Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Er steht bei Jeremia im 14. Kapitel. Dies ist das Wort des Herrn zu Jeremia über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklagen steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die wilden Esel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünde uns verklagt, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nicht über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist? Und wenn ein Held wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unser Herr. Und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Liebe Gemeinde, dieser Predigttext ist, finde ich, ein höchst emotionaler Text. Auf der einen Seite, das ist ja der erste Teil, ist Gottes Wort über seine Volk oder man könnte sagen seine Völker, Juda, das Reich Juda und Israel. Und sie merken schon, klingt nicht nach Freude. Ja, Gott kündigt die Dürre an. Denn Gott hat den Papp ziemlich auf. Ja, sein Volk streitet sich gerne mit ihm. Sein Volk rennt anderen Göttern hinterher. Jeremia predigt darüber immer wieder, predigt das an, wie eben dieses Volk sich nicht auf Gott verlässt. Immer wieder eigene Wege sucht, immer wieder in Brüche geht, mit seinem kündigt wird. Im Grunde Jeremias Gegengerede ein. Er beginnt zu fragen, beginnt zu sagen, Gott, aber du bist doch Trost. Du bist doch eigentlich unser Helfer. Willst du denn wirklich dastehen und unsere Sünden uns verklagen lassen? Bist du nicht der, auf den wir uns verlassen? Willst du sein wie der Wanderer, der einfach vorbeigeht? Willst du sein wie eben der Held, der nicht helfen kann und sich damit fast lächerlich macht? Und so bittet eben dieser Jeremia für sein Stellvertreten für das ganze Volk und lässt es eben mit diesem spannenden Satz enden, du bist ja doch unser Herr und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Die Dynamik, die hier drin steckt, finde ich, ist eine zutiefst menschliche. Eine Sache, die, denke ich, den Zweifel, den Menschen haben, sehr deutlich macht. Auf der einen Seite die Frage nach dem Leid, nach leidvollen Erlebnissen. Man könnte auch den Mangel es Mangel nennen. Menschen erleben Mangel, Menschen erleben, dass Dinge nicht funktionieren. Menschen erleben, dass Sorgen Überhand nehmen, hier beschrieben durch die Dürre, etwas, wogegen Menschen bis heute nichts tun können. Und eben die Frage des Zweifelns, der sagt, hey, warum ist das jetzt so? Herr, kannst du nicht eingreifen, trotz der Sünde? Kannst du nicht irgendwie etwas tun, dass dieser Mangel ein Ende findet? Und allein diese Dynamik finde ich schon ansprechend. Finde ich schon, hier spricht Jeremia etwas so Menschliches, etwas so vom Glauben Erzählendes aus, wie, denke ich, nur jemand erzählen kann, der wirklich eine lange Geschichte mit Gott hat. Aber ich will noch mal einen anderen Punkt ansprechen, der im Grunde dahinter steckt, der noch tiefer geht. Und dazu würde ich einfach eine kurze Geschichte von mir erzählen, die mir irgendwie gekommen ist, als ich über diesen Text nachgedacht habe. Ich bin nicht so ein sprachaffiner Mensch. Und jetzt habe ich mir ein Studium ausgesucht damals, das in dem Sprache irgendwie eine große Rolle spielt. Latein habe ich Gott sei Dank mitgebracht, auch relativ unverdient. Dann war eben Hebräisch dran zu lernen, da bin ich einmal durchgefallen und dann irgendwie musste ich noch durch Griechisch durch. Und irgendwie ging Hebräisch noch klar, weil, weiß nicht, wie das Erbarmen größer war als mein Können. Aber Griechisch war dann nicht mehr so einfach. Das wird ja auch noch hochgehängt mit der Erweiterungsprüfung zum Abitur. Ja, also da wissen Sie, da geht's jetzt um was. Und ich weiß noch, ich habe aber zum Anfang gedacht, ach, das kriegst du hin. Das kannst du alleine. Das geht schon. Ja? Wie man eben so als junger Mensch ist. Je älter man wird, desto mehr ist man ja oft davon überzeugt, dass man die Dinge schon alleine hinkriegt und relativ wenig Hilfe braucht. Und ich wurde für diese wunderbar hochmütige Einstellung bestraft. Denn ich bin, glaube ich, einmal durchgefallen und ich weiß noch, aber das irgendwie, dann bin ich zurückgetreten von beim zweiten Mal, als ich es alleine versucht habe, weil das irgendwie nicht weiterging und weil ich schon sah, das führt nirgendwo hin. Und dann kam die Einsicht, kam sozusagen die Erleuchtung, dass ich Hilfe brauche. Ja, und dann fand ich einen Nachhilfelehrer, bei dem ich heute noch nicht so ganz sicher bin, ob er mehr Strafe oder mehr Heilung war. Der Typ hatte beides. Aber man muss sagen, er hat mir geholfen, durch das Examen zu kommen, beziehungsweise durch diese Sprachprüfung zu kommen. Und da steckt eine Dynamik drin, die Sie vielleicht aus Ihrem eigenen Leben, aus anderen Zusammenhängen kennen. Eine Dynamik, die hier Israel wunderbar menschlich vormacht. Menschen denken von sich selber, gerade je älter sie werden, das kann ich alleine. Da brauche ich keine Hilfe für. Das kann man doch selber. Und dann scheitern sie, werden bestraft und aus dieser Strafe heraus suchen sie Hilfe. Oder ändern radikal eben das, was sie vorher falsch gemacht haben. Genau dasselbe Israel. Ja, ist immer wieder sozusagen eine Abfolge, gerade so im Buch der Könige in dieser alten Zeit, dass Israel von Gott abfällt, bestraft wird, die umkehrt und daraufhin wieder zu Gott findet. Und vielleicht 10 Jahre später, 15 Jahre später, geht derselbe Spaß wieder von vorne los. Und Israel ist darüber sehr offen, ist darüber sehr klar und macht deutlich, ne, das ist irgendwie unsere Geschichte. Und es ist eine Dynamik da drin, die, finde ich, das eine lehrt, Menschen sind vielleicht von ihrer Grunddisposition so, dass sie erstmal gerne versuchen, es alleine zu machen. Erstmal gerne sagen, ey, wozu brauche ich denn Hilfe? Ich bin doch erwachsen genug, ich bin doch groß genug. Kleine Kinder fangen damit ja schon an, dass ihnen wichtig ist zu betonen, sie sind jetzt groß. Ja, sie brauchen verschiedene Dinge nicht mehr, weil sie sind zumindest größer als die kleinen Geschwister. Ja, so, und das ist ja so ein erster Versuch der Emanzipation. Hilfe? Nein. Und ich glaube, das lehrt uns erstmal diese Geschichte mit Israel, dieses Reden Jeremias, der deutlich macht, nein. Du Mensch, der du glaubst und der du hoffst, wisse, deine Hilfe ist Gott. Und wenn du versuchst, loszugehen, irgendetwas zu machen, ohne dass du davon überzeugt bist oder dass du darauf hoffst, dass Gott deine Unterstützung ist, dann läuft das nicht. Und das ist gar nicht so leicht zu verstehen, denn ich glaube, wir gehen ganz oft los und machen einfach Vertrauen auf unsere eigenen Gaben, Vertrauen auf das, was wir so können, was wir so alles im Leben auch schon erreicht haben. Aber der tiefere Gedanke dahinter, den ja das Alte Testament in einer Gradlinigkeit irgendwie immer wieder aufzeigt, das menschliche Dasein ist nichts, ohne dass Gott da bereitwillig das zuzugeben. Zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche einen Gott, der meine Gaben an die richtige Stelle, mich an den richtigen Ort zu setzen, mir die richtigen Menschen an die Seite zu stellen. Und ich kann das sozusagen ergänzen. Ich bin jetzt irgendwie ein Jahr verheiratet und merke gerade darin, wie gnädig, wie dankbar ich sein kann für einen Gott, der aus meinem Firlefanz, aus meiner Nachlässigkeit, aus all dem, was ich eben so menschlich tue, immer wieder es dahin bringt, dass meine Frau mich trotzdem noch gern hat. Ja, und das sozusagen, das ist für mich so wirklich ein Erlebnisraum der göttlichen Gnade, sage ich das mal so. Und das liegt nicht so, dass meine Frau irgendwie kritisch wäre, sondern einfach, dass ich merke, es ist ein wunderbares Geschenk, dass Gott irgendwie wirkt, dass irgendwie Menschen einander lieben, auch wenn Menschen gegenseitig sich genug Unsinn antun. Und genug Quatsch passiert und genug Dinge passiert, wo man sagen würde, ey, ne, eigentlich könnten wir jetzt nochmal über diese Beziehung lange nachdenken. Und da sehe ich diesen Grundton. Ich will nichts tun, ich kann nichts tun, ohne dass ich mich in allem darauf verlasse, dass der Herr meine Dinge weiterführt. Weiterführt, als ich sie mir je vorstellen könnte. Und das, finde ich, ist sozusagen ein Grundton dieser Geschichte. Israel erzählt in der Bibel so freizügig wie vielleicht niemand sonst über seinen Schwachsinn, über seine Fehler, über seine Versuche, alleine irgendwie alles zu machen und sich mal auf Könige zu verlassen, mal auf geschickte Diplomatie, mal darauf, dass irgendwie die Ägypter schon alles regeln werden. Und um es platt zu sagen, fällt immer wieder hin. Geht immer wieder unter zwischen den Mahlsteinen der Großmächte um sie herum. Und ich glaube, das ist so eine erste Lehre hieraus, dass Jeremia sozusagen Worte gibt, um zu sagen, Herr, ich kann es nicht alleine. Ey, ich will nicht ohne dich gehen. Wir wollen nicht ohne dich gehen. Egal, was dieser Tag heute noch so bietet. Und egal, ob ich total gut vorbereitet bin oder ob irgendwie eigentlich ich noch mehr hätte tun müssen, um diesen Tag in Gang zu bringen. Und dann geht es aber hier, finde ich, noch tiefer, noch ein Stückchen mehr. Denn das, was hier beschrieben wird, diesen Modus von ich gehe los, ich versuche es alleine, ich werde bestraft und die Strafe führt mich irgendwie dahin, dass ich es doch nochmal wieder anders mache. Das ist ja ein Modus, wo wir, wenn wir es anders benennen, meistens sagen würden, das ist schon richtig so. Das ist schon so, wie diese Welt funktioniert. Ja, wenn ich in der Schule bin und ich lerne, kriege ich schlechte Noten. Ja, heute sind wir ein bisschen schicker, bisschen eloquenter und würden sagen, statt Strafe sagen wir gerne Konsequenzen. Ja, das ist ja so ein Satz der modernen Pädagogik, ne, dass man sagt, nee, Menschen, ne, wir reden auch gerne mal über Konsequenzen. Ich glaube, eigentlich reden wir doch über Strafe. Aber das ist nicht mehr so schick, nicht mehr so angemessen. Genauso ist es eben im Straßenverkehr. Ne? Es gibt irgendwie Strafen, die uns daran erinnern, dazu ermahnen, nicht zu schnell zu fahren, nicht irgendwie chaotisch zu fahren. Und an vielen Stellen unserer gesellschaftlichen Existenz ist Strafe ein Mittel, das manchmal dann sogar noch verkauft wird, als das macht dich besser. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, vor allen Dingen, wenn es um das Leben anderer geht, können wir manchmal in der Stille sagen, ja, ey, die Strafe ist verdient. Die Strafe hilft vielleicht, dass du nächstes Mal anders handelst. Ja, und wenn man so von, zum Beispiel von irgendwie Gerichtsprozessen released, das geht mir so, da merke ich meine schlechteste Seite. Ja, und mehr, lese, wie irgendwie Leute irgendwie hohe Strafen, Geldstrafen aufgedrückt bekommen haben oder wie Leute ins Gefängnis wandern, dann erwische ich mich dabei, wie ich denke, okay, ja, nicht unverdient. Hoffentlich lernt er daraus. Und das, was uns diese Geschichte als weiteres zeigt oder die ganze Geschichte Israels in einer Klarheit zeigt, dass das aber kein Modus ist, der gut ist oder der im besten Sinne Menschen besser macht. Denn meines Erachtens ist Strafe dazu da, um Dinge in Grenzen zu setzen, um im besten Fall Opfer davor zu bewahren, dass Dinge wieder passieren. Aber ich glaube, ich weiß kein Beispiel, wo Strafe wirklich Menschen besser gemacht hat. Wo Strafe irgendwie dazu geführt hat, dass Dinge nicht irgendwie, sobald man nicht wieder hinguckt oder sobald eine Autorität fehlt, irgendwie die Dinge dann nicht wieder anders passieren oder nie genauso passieren wie vorher. Und ich sehe gerade in dieser so freien Geschichte Israel, dieser Geschichte, die Israel so frei erzählt, genau die Erinnerung daran. Wann immer wir dahin kommen und irgendwie auch gerade als christliche Gemeinde irgendwie meinen, dass Strafe schon richtig ist und Strafe angemessen ist, dann ermahnt uns, denke ich, dieses Alte Testament und die Geschichte Israels, nee, so funktioniert's nicht. So werden Menschen nicht besser. Und ich denke daran ganz oft, wenn ja bestimmte, ist natürlich meistens eher eine konservative Richtung, wenn die sagt, ja, ey, mit der Hölle darf man auch mal drohen. Es gibt ja so Prediger, die wirklich immer wieder gerne die Hölle auspacken und sagen, es ist wichtig, die Gemeinde zu ermahnen, dass die Hölle gibt. Ich sage, ja, das hat viel von Strafe. Hat viel von, achte halt auf dich, ne? Wisse, dein Tun hat Konsequenzen und das eine davon könnte die Hölle sein. Aber so, denke ich, ist Gott nicht. Klar, das Alte Testament zeigt uns das, aber je mehr wir das lesen, desto mehr sehen wir ja, dass es schon im Alten Testament nicht funktioniert. Und umso mehr weist, finde ich, schon dieser Predigtext, aber dann eben auch der Lesungstext, den wir gerade gehört haben, darauf hin, dass Gott am Ende was anderes anbefiehlt. Nämlich die radikale Gnade, der nicht mehr mit Strafe hantiert, der nicht mehr zuerst danach fragt, was hast du alles falsch gemacht und wo hast du überall gefehlt und wo hast du dich überall vergangen, sondern der mit dem Satz anfängt, ey, ich vergebe dir. Ich achte nicht mehr darauf, was du alles so getan hast, sondern erstmal ist die Vergebung. Danach können wir immer noch über bestimmte Dinge weiterreden. Ja, und wenn das so ein bisschen hier, ne, wenn Sie hier diesen Text lesen und die Dürreerfahrung am Anfang steht, bis dahin, dass die Tiere schon nichts mehr zu essen und zu trinken haben, und Sie dann nochmal sich an den Lesungstext erinnern, wo Jesus losgeht und die Wasserbötiche sogar noch in Wein verwandelt. Ja, also es ist nicht nur, alle haben genug Wasser zu trinken, sondern alle haben den besten Wein zu trinken. Das heißt, hier gibt es so eine Bewegung hin von der Erfahrung von Mangel, der Erfahrung von, wir kriegen das irgendwie alleine echt nicht gebacken, eine Erfahrung von, so sehr wir auch versuchen mit unseren ganzen Gaben und mit unserem Charakter und mit vielleicht Pädagogik und was es alles noch so gibt, um Menschen besser zu machen, kommen wir nicht weiter, hin zu einem Gott, der einen ausgibt. Ja, der den besten Wein für die Gemeinde hinstellt oder für die Menschen hinstellt und die wissen es noch gar nicht. Ja, also ist ja schon fast lustig, wie dann Johannes erzählt, dass dieser Mundschenk da hingeht und sagt, hör mal, normalerweise gibt man erst den schlechten Wein und dann den besseren. Und das, finde ich, ist eine Dynamik, die klingt hier schon an. Wenn Jeremia sagt, du bist doch der Trost, du bist doch der Held, der rettet, der seinem Wesen nach das ist. Ja, wenn Sie das so hören, wie Jeremia hier Gott beschreibt, du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Du bist eben nicht der Held, der nicht helfen kann. Du bist nicht der Wanderer, der vorbeigeht, sondern du bist doch gerade anders. Ja, und ich sehe gerade in Jesus diese Bewegung hin, nicht Strafe an den Anfang zu setzen, nicht Konsequenzen, nicht irgendwie danach zu fragen, ja, wie kann ich denn durch Strafe besser werden, sondern ich glaube zutiefst daran, dass gerade diese Geschichte Israels uns zeigt, wie fröhlich wir eigentlich darüber sein können, dass wir einen Gott haben, der eben zum Helfer wird und der alles vom Tisch räumt und sagt, ich bin gnädig, ich bin bei dir, ich unterstütze dich. Ich bin der, in den verschiedensten Versionen deines Lebens dich trägt. Das finde ich so ein Grundton der Botschaft. Und ich glaube fest daran, dass das tatsächlich Menschen besser machen kann. Weil sie dann eben nicht aus Angst vor Strafe handeln oder nur handeln, solange die Strafe wie so ein schwebendes Schwert über einem steht, sondern weil sie dann im besten Fall anfangen, sich zu ändern, weil sie einfach dankbar sind. Weil sie irgendwie von dieser Gnade, von dieser überschwänglichen Gnade so begeistert, so erfüllt sind, dass sie sagen, dem will ich mit meinem Leben gerecht werden. Das ist eine ganz andere innere Dynamik, die sich dadurch auftut. Ja, und wenn Menschen immer wieder im Neuen Testament begeistert sind, fühlen aus der reinen Präsenz Jesu schon, dass jetzt etwas anderes dran ist, dass irgendwie anderer Weg dran ist. Ja, ich erinnere mal an Zachäus, den Zöllner, der nur mit Jesus isst. Und aus diesem Essen heraus schon entscheidet, okay, ich zahle mehrfach zurück das, was ich anderen genommen habe. Dann, finde ich, können Sie diese Dynamik in einer Geschichte erleben. Und deswegen fasse ich einfach nochmal zusammen. Das Erste ist, und das ist, glaube ich, so ein Grundton christlicher Existenz, zu sagen, nee, ohne meinen Gott gehe ich nicht. Ohne meinen Gott kann ich nicht gehen. Und es ist gut und wichtig, mich auf ihn zu verlassen und ihn zu wissen, in ihm zu wissen, dass ich nichts kann ohne ihn. Nichts bin ohne ihn, nichts bewege ohne ihn, egal wie cool, wie hübsch, wie schön, wie talentiert ich bin. Ohne ihn bringt das nichts, ist das Feenstaub. Und das Zweite, wir sind manchmal vielleicht gut darin, Strafe anzukündigen, Strafe uns für andere zu wünschen und zu hoffen, dass dadurch die Dinge besser werden. Aber ich glaube, gerade die Geschichte Israels, das Bitten Jesajas, der sagt, hey, du kannst doch nicht zulassen, dass unsere Sünde uns verklagen. Diese Dynamik zeigt uns, nee, es kann uns als christliche Gemeinde nicht darum gehen, irgendwie mehr Strafe zu wünschen. Es kann eigentlich immer nur darum gehen, zu betonen, wie erfüllend, wie radikal, wie begeisternd die Gnade Gottes ist, ja, die Menschen über alle Maßen erfüllt. Und unser Herz dabei irgendwie ja, in Dankbarkeit zu üben und daraus Motivation zu gewinnen, morgen vielleicht besser zu sein. Und so wünsche ich von ganzem Herzen, dass wir als Gemeinde, dass wir als Menschen ja, das zu begreifen, das zu so einem Grundton unseres Lebens machen. Nicht ohne meinen Gott und anders sein aus der tiefen Dankbarkeit. Das möge uns der Herr schenken. Amen.